Tag wie kein anderer. Der Reisepodcast mit Kai und Martin.
Liebe Abenteurer, liebe Abenteurerinnen, liebe Weltenbummler und Weltenbummlerinnen, Kai und Martin begrüßen euch wieder zu einer neuen Folge zu unserem spannenden Podcast rund um Reisen, rund um die Welt. Und ich freue mich, dass wir wieder hier sind. Hallo Kai.
Hallo Martin, Mensch, deine Anmoderation erinnert mich also an Hallo Spencer von Norden bis Süden, von Osten bis Westen. Da ist er wieder.
Richtig.
Unser Reiseguru hier.
Die beiden Reisegurus, hätte ich beinahe gesagt.
Ja, wir reisen ja ganz gerne. Und in der Tat, das Thema der heutigen Sendung, habt ihr gesehen, ist eigentlich ja der Balkan. Martin war ein paar Wochen unterwegs und ja, ich bin eine Woche mitgefahren. Martin, wo warst du denn überall?
Ich sag dir, ich würde es mal einordnen wollen auf den Westbalkan. Wir sind quasi gereist, oder ich bin gereist mit der ersten Gruppe von Österreich über Slowenien, dann Nordkroatien eine knappe Woche und in der zweiten Woche von Rijeka, das liegt quasi oben in der Kwaner Bucht, bis runter nach Dubrovnik. Und wenn man so länger am Stück sein kann, hat natürlich auch die Gelegenheit, viele Städte und viele Inseln, Kroatien ist ja voll Inseln, viel besser einzutauchen und nicht bloß so durchzuhetzen, sondern das hat mir auch ein bisschen mehr Zeit gegeben, um die einzelnen Regionen besser kennenzulernen. Warst du schon mal in Kroatien oder war Kroatien Dubrovnik das erste Mal für dich?
Ja, ich war ja früher tatsächlich noch in Jugoslawien. Ja, das gab es ja damals noch. Da war man natürlich auch am Meer. Also das heutige Kroatien, auch das habe ich als kleiner Junge schon mit der Familie genießen dürfen. Und natürlich dann auch, ja, später, ich meine, die Wasserqualität, dieses klare Wasser, das hat mich da auch schon häufiger, sei es nur mit Eltern oder ohne, hingezogen.
Also besser als Nord- oder Ostsee war die Adria ein schön beliebtes Ziel. Ich als Ostdeutsch Geborener, wir hatten ja nicht die Gelegenheit nach Jugoslawien. Ich glaube, wenn dann durfte nur eine ganz geringe Anzahl von Reisenden, also nicht Individualtouristen, sondern wenn dann Gruppenreisen waren, glaube ich, gestattet damals. Aber für uns war eher das Schwarze Meer oder
ja, eher die Ostsee. 2000 DDR-Bürger wahrscheinlich dann auch meist mit Stasi-Hintergrund.
Richtig.
Die durften, glaube ich, nach Jugoslawien. Wir hatten damals auch welche getroffen, aber ist dann auch blöd, wenn man sich da keine Coca-Cola leisten kann.
Aber welche Ecken kennst du? Also hattest du auch das Glück, so wie ich, einmal durchs Land reisen zu dürfen oder wart ihr immer nur in einer bestimmten Ecke?
Na, ich glaube, die bunte Mischung. Istrien habe ich mir dann später selber beigebracht. Da ist man einigermaßen schnell mit dem Auto.
Ja.
Ja, auch bis Zadar runter. Ich glaube, damals waren wir eher so auf der Höhe Split oder auf der vorgelagerten Insel. Jetzt ist ja die Frage, wie spricht man es aus? Keine Ahnung. Ja,
Also Istrien für alle Hörer, die noch nicht in Kroatien waren, ist quasi oben links, so relativ dicht, kurz hinter Triest, nach der italienischen Grenze, gibt es einen kleinen Zipfel nach Slowenien an der Adria und dann kommt quasi so ein Zipfel mit Pula, so als Hauptstadt der Region und dann geht es auch rüber nach Rijeka. Das ist eine schöne Ecke, wenn man mal schnell in Kroatien sein möchte.
Ja, wobei schnell ist dann auch die Frage, wie lange fährt man dann doch ab Berlin, das sind dann ja wahrscheinlich auch mit Maut, Brücken, Staus, 12, 13 Stunden, hätte ich gesagt. Ja.
Aber das Schöne ist, man kann ja, so gestalte ich auch immer die Reisen, man kann ja auch, ich fahre mit dem Auto immer vor und sammle dann die Gäste, so sie nicht mitfahren wollen, vor Ort ein. Es gibt viele, viele Flughäfen, man kann Pula nehmen, kann Rijeka, Zagreb ist nicht ganz so gut angebunden. Unten Zadar gibt es Split, also das Land ist auch gut verkehrstechnisch angebunden, auch die Eisenbahn fährt runter, Nachtzüge aus Italien, Österreich, fahren Nachtzüge runter, eine aus München, glaube ich. Also man kommt, wenn man nicht aufs Auto angewiesen sein möchte, auch gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hin.
Ja, richtig. Elektrotechnisch, die Zuhörer wissen es, ich fahre ein Elektroauto, bekommt man auch das hin. Allerdings gebe ich zu bedenken, in der Hochsaison, in den Ferien, sollte man da besser azyklisch fahren, weil gerade die Ladesäulen, Kroatien ist da leider noch ein bisschen zurück, die sind doch meist voll und belegt und dann gibt es den sogenannten Ladestau, den gibt es da wirklich, weil es gibt zum Beispiel bei den Superchargern da nur 4, 5 Säulen und das reicht natürlich keinesfalls.
Ei, okay. Nein, aber das Land ist unabhängig von den Fragen, wie kommt man hin, wie kommt man weg, ein tolles Urlaubsland, finde ich. Es wurde jetzt zwar noch mal ein Stück teurer durch die Euro-Einführung vor 2 Jahren, oder? Hat man Euro eingeführt oder ist es, nee, vor 2 Jahren, glaube ich.
Es ist tatsächlich, glaube ich, 2 Jahre her, aber ja, also es, dadurch ist es halt für viele auch nicht mehr so attraktiv. Ich glaube, preislich ist man ja auf deutschem Niveau in Touristenhochburgen allemal.
Richtig, genau. Und da ist Spanien inzwischen wieder günstiger. Spanien ist günstiger, Portugal ist günstiger. Also es gibt viele, viele Blogbeiträge, wo es auch darum geht, dass Kroatien die Preisattraktivität verloren hat. Aber dennoch breche ich eine Lanze für Kroatien, ist einfach ein tolles Land. Vielseitig, wenn man das betrachtet, von oben, vom Norden bis runter Dubrovnik, hat man tolle Landschaften, tolle Inseln, auch das Hinterland mit den Krika oder Plitvicer Seen oder Krika Wasserfällen, ich habe es abgekürzt, also man kann toll wandern, viele Fahrradfahrer haben wir gesehen jeweils und auch die Inseln bieten für jeden Geschmack etwas. Also kennst du außer Hyva, kennst du andere Inseln?
Nein, auf anderen war ich, glaube ich, tatsächlich noch nicht. Ja, also das muss ich noch nachholen.
Ja, unbedingt.
Ja, ich bin zwar damals, ich glaube, ab Rijeka mit einer Fähre und mit 2, 3 Kumpels, dann haben wir irgendwie an Deck gepennt und sind dann auch quer durch die Nacht da irgendwie über Stunden bis in den Süden Kroatiens gefahren, aber mehr als die Inseln gesehen habe ich da auch nicht.
Das ist ein starkes Stück. Nein, wir waren noch jetzt bei der Reise auf der kleinen Insel Fis, V-I-S, und das war ein schönes Kleinod, also ein kleiner Geheimtipp. Die Insel war bis Anfang der 1990er Jahre gesperrt, weil da viele Militärliegenschaften drauf waren. Also gab es mehrere U-Boot-Stollen oder Schnellbootstollen vielmehr, mehrere Bunkeranlagen, auch große Raketenstellungen aus dem Kalten Krieg. Und deshalb war die Insel bis 1993 faktisch für Besucher gar nicht betretbar. Und das hat so ein tolles, also da gibt es wenig Hotels, nur 2, 3, wenig Touristen und auch die Menschen sind da entspannter. Also es war halt eine schöne Atmosphäre. Wir waren noch in Zadar und Split und Dubrovnik ja so als Super-GAU, als eines der meistbesuchtesten Städte in Europa. Aber auch Zadar und Split waren kein Vergleich zu der tollen Atmosphäre auf der schönen Insel Fis. Also ist so ein kleiner Geheimtipp.
Das glaube ich dir. Ja, gerade Zadar und natürlich vor allem Dubrovnik. Ich meine, Zadar ist, glaube ich, auch auf der Flugroute von einigen Billigfliegern. Dubrovnik ist die Altstadt, natürlich eine schöne Geschichte, ganz berühmt geworden, unter anderem durch als Drehort von Game of Thrones. Dann gibt es natürlich eine Menge Kreuzfahrtschiffe, die da auch anlegen im Hafen. Und wenn dann die Massen sich da durch die engen oder zum Teil auch breiten Gassen quälen, das ist natürlich nicht so schön. Das ist dann der Overtourism in Reinform, glaube ich.
Reinform, richtig. Wollte ich gerade sagen. Hua. Wie ich immer gerne formuliere in meinen Statusbildern.
Ja, richtig. Du hast mich in Dubrovnik dann eingesammelt. Ich bin irgendwie 2 Tage vorher angereist, habe mich erstmal akklimatisiert. Hier in Deutschland war es kalt, da waren es 30 Grad und mehr. Mhm. Ja, und dann haben wir ja die Montenegro bereist und in Bosnien-Herzegowina waren wir auch noch.
Sind ins Landesinnere vorgestoßen. Montenegro warst du auch noch nicht das erste Mal, da warst du auch schon mal vorher, oder? Oder warst du
in Montenegro? Kotor war ich auch einmal vorher, aber das, ja, reicht also auch, glaube ich, wenn man es einmal sieht.
Ich findest du, also ich fand Kotor war zwar recht voll, aber so die Atmosphäre in der kleinen Stadt, wir hatten ja in den ersten beiden Wochen ja viele hübsche Städte, so mit engen Gassen und historischer Architektur. Da hat mir Kotor so mit der Stadtmauer und so den Bergen im Hintergrund, ihr werdet es in den Bildern sehen, die wir dann zu unserem Blog-Eintrag noch dazustellen, hat mir eigentlich gut gefallen, weil es mal ein anderer Kontrast war. Nicht bloß Meer und Stadt, sondern Stadt und Berg und ein bisschen mehr im Vordergrund.
Das stimmt. Die Stadtmauer da den Berg hoch ist sehr interessant. Da war ich auch noch nicht oben. Da
vielleicht sollte
ich da noch mal zu dieser Festung laufen.
Richtig, hast ja gestreikt. Aber ich hatte die Idee, ob man da nicht mit dem Auto irgendwie hochfahren kann. Ob man da nicht irgendwas findet, um abzukürzen. Und da nicht laufen zu müssen.
Ja, also es hieß ja immer, Kroatien ist durch. Das ist jetzt zu teuer für uns deutsche Touristen. Fahrt nach Montenegro.
Genau, aber ich finde Kroatien viel schöner.
Ja, und vor allem, ich meine, wir waren ja in Montenegro, wir waren ja zum einen da in Kotor, dann auch, wie hieß der zweite Ort, da hatten wir auch genächtigt am Strand.
Budva.
Budva, ja. Aber preislich lag das ja sogar über dem Kroatien-Niveau, fand ich. Das
war richtig, na, weil dein Vergleich ja Dubrovnik war. Weißt du, weiter im Norden ist es wieder günstiger. Wenn man das mit Dubrovnik vergleicht, ist es ähnlich vom Preis her. Montenegro hat sich so bei vielen Osteuropäern so ein bisschen als Reiseziel herauskristallisiert. Die haben es so ein bisschen entdeckt. Und wie auch das Abgefahrene, wir waren quasi die erste Nacht bei Herjek Novi. Mhm. Für alle Zuhörer ist quasi grob in der Einfahrt von der Bucht von Kotor. Und haben dann entdeckt durch Zufall ein riesengroßes neues Ressort. Welches Land hat das finanziert? Erinnerst du dich noch?
Das war Aserbaidschan. Die haben da irgendwie zwischen geschätzt 600 Millionen oder 1 Milliarde Euro investiert in Montenegro.
Für ein Urlaubsressort?
Ja, für Wohlbetuchte mit Yachthafen und ja, nach Vorbild Dubai, habe ich den Eindruck.
Richtig, genau. Also ein ganz skurriler Ort. Sollte man mal gesehen haben, so er noch zugänglich bleibt. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass er irgendwann einen Zaun drumherum baut. Das heißt hier, ihr kommt hier nicht rein, nur unsere Einwohner dürfen hier leben. Also ein schöner Kontrast. Super modern, mehrere Milliarden teures Geld ausgegeben und aber trotzdem ein Lost Place irgendwie auf einer gewissen Art und Weise, ne? Weil sonst so viel Leben ist da noch gar nicht eingezogen.
So wirkte es. Eine Menge Kameras, wenig Leute auf den Gassen. Wir haben uns da ein Eis gegönnt, die Kugel 3 Euro. Naja,
genau.
Gönnt sich sonst nichts, aber es war tatsächlich sehr lecker.
Die leckeres Eis.
Genau, mit dem Schokobrunnen und damit dann die Eiswaffel befestigt.
Das hätte ich so auch noch nicht gesehen. Nein, war schön. Aber Montenegro sollte ja auch nur ein kleiner Zwischenstopp sein. Ihr wisst ja, dass ich immer auf der Suche bin nach besonderen Zielen. Und so waren wir auch auf der Reise nach Bosnien, haben wir angehalten an so einem unterirdischen Weinkeller, eine ehemalige Anlage aus der Zeit des Kalten Krieges, Riesenbunkersystem, wo jetzt eines der größten Weinkeller der Welt betrieben wird. Anders schön als die Weinkeller, die man in Moldawien sehen kann. Hat dir das gefallen oder war das zu abgefahren? Also die Transformation von einem Militärobjekt hin zu einem Weinkeller? Ach,
ich finde das ja auch immer schön, wenn so alte Bunkeranlagen nachgenutzt werden. Ja, natürlich haben Lost Places auch ihren Charme, aber wenn man da mit Sinn und Verstand was nachnutzt, ist das faszinierend.
Ja.
Ich habe natürlich den Nachteil, dass ich vorher schon in Moldawien in diesem das war ja noch um Dimensionen größer, die Anlage, glaube ich.
Ja.
Ja, und das hat natürlich noch mehr Eindruck gemacht, aber generell gerade dadurch, ich greife mal vor, auf der Tour haben wir nochmal ein baugleiches Modell gesehen, was eben noch im verlassenen Zustand war. Also das gerade den Vergleich, was es auch hätte sein können oder wie es war, das hat mich schon beeindruckt.
Ja. Schön. Das war ja das Ziel, dass man nicht bloß die Riviera oder die Adria besucht, sondern auch abgefahrene Orte bereist, um eben auf Spurensuche zu sein, die kein Marco Polo Reiseführer auftauchen.
Zu der Weinqualität an sich kann ich nicht viel sagen. Ich bin da nicht der große Weinkenner.
Ja. Es wurde aber, einige Teilnehmer haben ja Wein vor Ort gekauft und mitgenommen als Souvenir. Muss also nicht so schlecht gewesen sein.
Richtig.
Ja. Genau, und von da ging es dann weiter. Was haben wir gemacht? Wir sind dann durch Podgorica, Hauptstadt Montenegros quasi. Fällt dir noch zufällig der Name ein? Die Hauptstadt heißt ja nicht schon immer Podgorica, sondern sie hat ja früher einen anderen Namen gehabt. Fällt dir noch der Name ein?
Tja, wie könnte sie gehießen haben? Es war, Titograd,
ja, richtig? Genau, das war ja eine Teilrepublik, auch damals Jugoslawiens. Und deshalb hat man die Stadt bis zur Staatsgründung Montenegros auch als Titograd bezeichnet.
Richtig, in einem Atemzug, ich glaube 1992 war das, oder? Doch, 92, glaube ich.
Ja,
aber ist auch gut, so. 92, 93, in den 90ern.
Richtig, genau, in der Umbruchphase.
Richtig.
Genau, und dann von dort ging es dann weiter ins Landesinnere. Da haben wir dann wahrscheinlich den kleinsten Grenzübergang auf dem gesamten Balkan besucht, nach einer wilden, abenteuerlichen Reise. Also auch da wieder, man hätte den direkten Weg nach Bosnien nehmen können, aber da hatte der Martin wieder ein schönes Ziel rausgesucht, ein schönes Monument, was an eine Schlacht des Zweiten Weltkrieges erinnert hat, idyllisch in einem heutigen Nationalpark gelegen. Und der kürzeste Weg führte halt über eine ganz, ganz abenteuerliche Straße mit einem Schlagbaum, wo kein Grenzer erst stand, sondern erst rauskommen musste. Und dann waren wir auch nach 10 Minuten jeweils, also einmal Ausreise Montenegro, 10 Minuten Einreise Bosnien, 10 Minuten, waren wir dann relativ schnell im dritten Land meiner Westbalkanreise. Und für dich auch dritte, Kroatien, Montenegro. Richtig. Und Bosnien.
Ja.
Und haben uns dann Bosnien angeschaut, zuerst dieses imposante Monument, was uns alle, glaube ich, begeistert hat, oder? Wie ging es dir?
Ja, absolut, absolut. Ich muss noch mal nachdenken. War das das Monument auf dem Berg?
Genau, richtig. Das war das Monument, ja, im Nationalpark.
Richtig. Und das wird man dann ja auch auf den Fotos sehen. Daneben gab es dieses kleine Museum mit den Wandzeichnungen, richtig?
Genau, richtig.
Ja. Das war ja auch spannend. Zuerst dachten wir, das ist zu. Dann sah mich da der örtliche, ja, Museumsverantwortliche, kam dann auf den Hügel hoch und meinte, er hätte den Schlüssel. Natürlich gegen einen kleinen Obolus hat er uns da den Zutritt ermöglicht. Und ja, es gab da sehr skurrile Gemälde zu sehen und ja, die Namen von zahlreichen Partisanen.
Richtig. Und zwar ging es da um die Partisanenkämpfe am Fluss namentlich. Na, fällt dir noch ein? Ich musste schnell ergoogeln, ich bin ehrlich.
War das was mit S?
Genau, das Sudjeska-Museum oder der Sudjeska-Fluss, da ging es um eine Kesselschlacht, wo die Wehrmacht mit ihren Verbündeten quasi die Partisanen, darunter auch Tito, erst eingekesselt hat und dann konnten die Partisanen aber über den Fluss sich absetzen, irgendwie 170.000 Wehrmachtsangehörige zu.
Mit 300 Flugzeugen, die Operation hieß Operation Schwarz.
Genau,
und die dann, um das zu ergänzen.
Knapp, ja, wie viel waren es? 30.000?
Richtig.
Partisanen, und davon wurde die Hälfte aufgerieben und die andere Hälfte unter Tito konnte sich dann absetzen. Und es war eines der erfolgreichsten Operationen, glaube ich, der Partisanen, wenn ich das recht
habe. Es wurde dann danach so als Gründungslegende Jugoslawiens, also als Wendepunkt des Krieges, wurde diese Schlacht bezeichnet.
Und in diesem Museum, in dem wir waren, wovon du schon erzählt hast, mit diesen Gemälden, hat man eindrücklich so verschiedene Szenen dieser Kesselschlacht, auch ganz schonungslos mit Fahnen aus der Zeit, einfach sehr eindrücklich. Seht ihr denn in den Fotos des Blog-Eintrages. Und für alle, die noch nicht wissen, einfach Webseite aufrufen, www.eintagwiekeinanderer mit jeweils Bindestrichen dazu. Dort findet ihr zu jedem Podcast auch spannende Blog-Einträge mit Fotos.
Korrekt, so, ja.
Und dann kamen wir auch eigentlich zu einem Highlight der Reise. Also dann ging es weiter nach Sarajevo und das hat uns doch auch alle begeistert, oder? Habe ich die Gefühle falsch interpretiert? Oder die?
Nein, absolut. Sarajevo, also erstmal, das war ein Land, Bosnien-Herzegowina, da war ich noch nicht.
Ja? Also ein Länderpunkt mehr.
Ich freue mich immer auf Länderpunkte. Ja. Und gerade Sarajevo, na gut, das hatte ich als Kind vielleicht ein bisschen am Rande mitgekriegt. Zum einen natürlich durch die Olympiade, die, glaube ich, 1984, die Winterolympiade dort, genau, veranstaltet wurde. Mein Opa hatte da immer so Münzen gesammelt, so Gedenkmünzen oder sowas. Daher kannte ich den Begriff als Kind auch und natürlich später durch den Jugoslawienkrieg. Da hatte man das ja auch häufiger, diese Bilder mit den beiden Bürotürmen, die es da gab. Die gibt es immer noch, wie wir jetzt sehen konnten, wie die beschossen wurden. Das hat sich bei mir auch irgendwie so eingeprägt. Spannend in Bosnien oder vor allem in Sarajevo war halt für mich, so hätte ich es nicht eingeschätzt, diese ganze Vielzahl an Moscheen, die es da gibt. Und auch ähnlich wie Jerusalem, es wurde ja, glaube ich, auch als Jerusalem Europas bezeichnet, eben dieses, ja, multireligiöse, multikulti Zusammenleben. Da gibt es halt einen osmanischen Teil. Sarajevo war ja bis die K&K-Monarchie kam. Wann war denn das? 18...
Ja, wir hatten vor Ort einen tollen
hier, der Martin. Lange Rede, kurzer Sinn, das war bis ins 18. Jahrhundert halt tatsächlich unter osmanischer Führung. Dann kam 40 Jahre die K&K-Monarchie, hat er auch sehr viel aufgebaut, aber dieser Schmelztiegel ist halt heutzutage noch zu spüren. Und das hat uns, glaube ich, alle sehr fasziniert.
Na, richtig, 1878 bis 1918 Einflüsse durch die KOK-Monarchie. Und das war spannend. Da gibt es mitten in der Stadt gibt es so eine Grenze, mag ich nicht mehr. Also eine Markierung auf dem Boden, da kannst du quasi ein Foto von dir machen, ein Selfie oder ein Gruppenfoto. In die eine Richtung siehst du halt Bauten aus der KOK-Zeit, also die auch in Wien stehen könnten. Und wenn du aber das an der gleichen Stelle dich einfach umdrehst um 180 Grad, denkt man, du bist in Istanbul oder irgendwo
in einer anderen Welt. Ja, das sieht halt aus wie auf so einem Bazar irgendwie
richtig.
Mit Stände, Restaurants, was weiß genau. Ich. Eine ganz andere Architektur, nicht so hoch, nicht wie so eine typische Einkaufsmeile.
Nee, das fand ich auch spannend. Und auch gerade so den Mix, das wir gemacht haben, einen Tag waren wir unterwegs oder einen halben Tag mit einem lokalen Guide, der uns dann traditionelle Baklava-Shops gezeigt hat und Kaffeeprobe und Naschen hier, Naschen da, gestampfter Kaffee versus gemahlener Kaffee.
Und
fand ich ganz spannend.
Und für mich als Sparfuchs natürlich, da gilt die konvertible Mark als Währung in Bosnien. Und man nimmt die Preise halt zum alten Euro-Umrechnungskurs, also man halbiert die Preise und die sind tatsächlich jetzt auch immer noch auf halbem Niveau.
Richtig, genau.
Von unseren Preisen hier in Deutschland.
Ja, war spannend. Und was auch spannend für alle Fans der Lost Places ist, dann kann man, wie du hast schon gesagt, 1984 fanden in und um Sarajevo die Olympischen Winterspiele statt und die Bauten sind alle noch vorhanden. Also die Skisprunganlagen haben wir gesehen, die Bobbahn jetzt vorhanden und verlassen. Also tolle Motive für Fotografen.
Die Reste, sagt man, ja, die sind jetzt nicht nutzbar.
Richtig. Je nachdem, wie mutig du bist. Die Bobbahn da runter mit einem berollten Bob.
Ja, warum nicht? Ja, aber echt, das ist schon, hat mir sehr gefallen, die Stadt.
Nee, war schön. Und man kommt ja auch hin nach Sarajevo, gibt es ja auch einen Flughafen, hatten wir gesehen.
Ja. Also
ist auch ein Reiseziel, was auch relativ einfach zu erreichen ist. Man muss jetzt nicht so wie ich da 3000 Kilometer hinfahren, sondern man kann auch relativ easy das Land erreichen, um sich Sarajevo anzuschauen.
Ja, richtig. Und da würde ich tatsächlich auch noch mal hin. Das hat mich begeistert, auch die Freundlichkeit der Menschen da. Ich meine, häufig hat man irgendwelche Vorbehalte hier mit Bosnien und Co. Aber
genau, richtig. Ne? Hattest du irgendwo Angst gehabt oder irgendwo Vorbehalte?
Nein, gar nicht. Ich fand die Menschen sogar freundlicher als in Kroatien, muss ich sagen.
Ja.
Also gerne, immer jederzeit wieder. Ja.
Ja, ich hatte mal versucht zu ergoogeln, ob es irgendwelche Zahlen über die Besucher gibt. Also über Kroatien findet man die Angabe, dass im letzten Jahr 21,3 Millionen Besucher im Land waren, bei 108,7 Millionen Übernachtungen. Das wäre wohl ein neuer Rekordwert gewesen. Montenegro schreibt bloß lapidar, die Besucherzahlen bewegen sich knapp im Millionenbereich. Und in Bosnien gibt es leider keine genauen Zahlen. Also die habe bloß die Info gefunden, dass die Zahl der chinesischen Touristen stark zunimmt. Also auch die entdecken das Land. Und auch vor Ort haben wir gemerkt, wir sind noch weitergereist. Also nachdem wir 3 Tage, also 2 Nächte waren wir ja in Sarajevo, sind wir noch weiter durchs Land gereist. Und da trafen wir nicht nur auf chinesische Touristen, sondern mit wem hast du da kurz gesmalltalkt? Das hat mich überrascht.
Ach so, ja, ich hatte eine palästinensische Reisegruppe gefunden. Oder
richtig,
Teilnehmer, ein palästinensischer Tourguide und eine Dame aus Palästina, die alljährlich auch irgendwie unterwegs ist. Sehr actionreich, die ganze Geschichte mit Paddeln auf Berge steigen und solche Geschichten.
Ja, kann ich alles einbauen.
Generell, auch in Sarajevo, im Stadtbild, man hat es ja auch gesehen, es waren dort viele Türken und auch Araber vorhanden. Auch die Speisekarten teilweise, aber auch schon in Montenegro fällt mir gerade auf. Da waren wir auch beim türkischen Restaurant.
Ja.
Auch da lagen türkische Speisekarten. Also, ja,
das genau, ist also hätte ich nicht damit gerechnet, dass Türken quasi auch in Europa Urlaub machen, also nicht im Land bleiben, sondern auch umherreisen. Und du sagtest noch, von der palästinensischen Reisegruppe waren auch einige aus Dubai mit dabei.
Auch aus Dubai, genau.
Genau.
Die leben, arbeiten in Dubai. Keine Ahnung, ich habe es nicht weiter hinterfragt, aber genau. Ja, die hatten anscheinend auch ein Special Interest, die Highlights des Landes abzuklappern.
Richtig, also wird durch die islamische Prägung des Landes wahrscheinlich so sein, überall Moscheen und aber grün und kühler als in Dubai.
Also auf alle Fälle. Aber was uns ja auch in Montenegro schon aufgefallen ist und auch Bosnien, ich meine, China investiert dort überall.
Yep.
Ja, zum einen diverse Straßenbauprojekte, Wasserkraftwerke, auch an jeder Ecke haben wir eine Menge Baustellen da gesehen.
Genau.
Egal wie klein, das wird investiert und ausgebaut. Das
Und da hat ja unser lokaler Guide ja auch ein bisschen die Augen gerollt, weil es hieß, alle anderen Länder investieren, auch arabische Staaten wohl, China, aber die EU nicht. Also er würde sich auch wünschen, dass die EU irgendwie ein Einkaufscenter baut oder irgendwas. Aber er sagte, nee, da gibt es keine großen Ambitionen, dass
die EU sich damit einbringt. Die EU wäre halt so zögerlich.
Richtig, genau. Also komisch, da möchte man alle Länder des Balkans eigentlich enger an sich binden, aber baut im Zweifel nur Radwege und keine Einkaufscenter, was die Bevölkerung eher annehmen würde wollen.
Richtig, richtig. Ja, nee, also bleiben wir Sarajevo, wunderbar, würde ich nochmal hin.
Richtig, kann man machen. Und dann kommen wir zum nächsten Highlight der Reise. Hat uns auch alle überrascht, hätten wir nie gedacht.
Ja, was denn, Martin?
Die Stadt Mostar waren wir danach.
Ja, wunderbar.
Leider viel zu kurz, nur eine Nacht, da hätte man auch zwei Nächte zubringen können. Auch da. Das,
ja, auch islamisch geprägt, gibt es auch etliche Moscheen. Es gibt halt einen osmanischen Teil auf der Einflussseite und ja, der andere ist ja eher der christlich-orthodoxe Teil, nehme ich mal stark an, auf der anderen Seite. Im Zentrum von Mostar ist natürlich die berühmte Brücke, die im Jugoslawienkrieg bewusst gesprengt wurde, beziehungsweise beschossen. Die wurde mittlerweile wieder aufgebaut. Und ja, das ist schon sehr pittoresk.
Das kann man auch mehrere Tage zu bringen. Also auch mir hat ja dieser Mix an Restaurants, Cafés rund um diese Brücke, rund um die Altstadt so gefallen. Und es war ja auch voll, da waren ja auch Touristen. Also jetzt aber nicht so voll wie Dubrovnik, hat sich dann doch alles irgendwie schön verteilt. Aber so das Leben und das Gefühl fand ich da schön. Ein bisschen störend war, unter der Brücke gibt es lokale Anbieter, die da mit Schlauchbooten da irgendwie keine Ahnung, was sie da darstellen wollen, aber das wirkt ja etwas störend, weil sie da mit hoher Geschwindigkeit immer den Fluss auf und ab pesen.
Ja, es scheint ja auch so ein Ritual schon seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten zu geben, dass sich da irgendwelche Halbstarken für Geld irgendwie die Brücke darunter springen, solche Geschichten. Ich glaube, Red Bull macht da auch einmal im Jahr irgendeinen Sprungwettbewerb. Die Brücke hat schon eine gewisse Höhe.
Ja. Aber also, vielleicht braucht man auch sowas, um Touristen anzulocken oder um wieder Bekanntheit zu transportieren.
Ja, ich hatte ja natürlich die Brücke auch so in meinem WhatsApp-Status, diesen Blick auf die Stadt, und ich wurde darauf angesprochen, Mensch, ob denn das nicht der Planet oder die Stadt, ich stecke da nicht so drin, Naboo von Star Wars sei. Ja, und dann habe ich das tatsächlich mal eingegeben. N-A-B-O.
Ich wurde auch gefragt, hatte mich gewundert, was hat er denn?
Mach das mal. Ja. Gib das ruhig mal ein.
Ja.
Und dann schau dir das mal ein. N-A-B-O-O.
Ja.
Und dann klickst du mal auf Bilder und dann sagte ich mir, ja, das kommt eigentlich hin, so manches, so ein bisschen.
Aha.
Ja, auch so ein bisschen verträumt.
Ja.
Ja.
Ja. Gut.
Ich bin da jetzt nicht so ein Star Wars Experte.
Ja. Nee,
fand ich lustig. Wurde da aber nicht gedreht, falls Rückfragen kommen.
Okay, sehr gut. Italien sehe ich gerade, war eins der Drehorte. Schön. Nee, also auch da dürft ihr, so ihr die Zeit habt, auch gerne länger einplanen, weil man auch wunderbar wandern kann in der Umgebung. Gibt hohe Berge mit einem tollen Aussichtspunkt. Man kann, am Seil, Ziplines gibt es da mehrere, Skywalk um in den Berg und natürlich auch wieder, wie soll es anders sein, ein verlassenes Flugzeug-Kavernensystem. was wir dann ganz unbedacht in Eigenregie erkundet haben und dann auch von einem Local Tourguide angesprochen wurden, ob wir dann wissen, was wir hier tun in dieser Anlage. Ja, es könnten noch so viele auf der Unterspur so viele Gefahren lauern.
Ja, aber gut, das Ding war bereinigt.
Genau.
15 Minuten, wenn überhaupt, von Mostar entfernt mit dem Auto.
Genau.
Das Hauptproblem war wahrscheinlich irgendwelche illegalen Müllablagerungen, die man leider sehr oft in dem Land sieht. Ja, das,
richtig,
wenn man über die Berge fährt, dass rechts und links da Leute ihren Schutt oder auch Hausmüll entsorgen.
Ja.
Das ist natürlich nicht so schön. Nein. Ja, und die Kaverne, das ist halt ja der verfallene Zustand der Flugzeugkaverne, wo eben auch ja, dann der Wein offeriert und eingelagert
Montenegro,
wurde.
Richtig, genau. Montenegro, richtig. Die Anlage in Bosnien ist leider nicht in so einem schönen Zustand wie die Anlage in Montenegro oder auch nicht so begehrt. Also da sind weniger, man sieht davon eigentlich seltenst Bilder im Netz. Wenn man was sieht, ist von der Anlage in Celjava in Kroatien, wo wir beide ja auch schon waren. Aber die Anlage, deshalb waren wir auch da in Mostar, ist recht unbekannt, aber dennoch hatten wir schöne Motive zum Fotografieren.
Richtig, ja.
Ja, und dann ging es weiter in Norden. Ich musste dann wieder in der dritten Woche so langsam den Nordkurs antreten, weil ich jetzt bis nach Hause wieder musste mit dem Auto. Und dann hatten wir doch eine ganz tolle Übernachtung. Fällt dir die Stadt nur ein, in der wir waren, die ihr euch nicht merken
müsst, ja, wir, liebe
Zuhörerinnen und Zuhörer?
Wir waren dann tatsächlich noch in Banja Luka.
Ja.
Banja Luka hat man vielleicht schon mal gehört oder auch nicht. Es gibt, glaube ich, auch einen Flughafen und einen Billigflieger dahin. Aber ganz unter uns, also die konnte nichts. Erst wurde sie von der Wehrmacht, ich glaube, 41 bombardiert. Dann in den 60ern gab es ein größeres Erdbeben. Das hat den Rest dann noch an historischer Substanz vernichtet. Und dann wurde es wieder aufgebaut.
Ja.
Darüber hinaus gibt es da halt eben nicht mehr diesen Schmelztiegel der Nationen, denn Banja Luka ist ja die Hauptstadt der Republik Srpska.
Srpska, genau.
Srpska, ja. Das ist ein bisschen komplizierter, Martin. Hast du das Konstrukt verstanden?
Ich habe es nicht verstanden, weil so wie das Netz auch schreibt, wird sie im deutschen Sprachraum fälschlicherweise, heißt es, als Republik der Serben. Also es gibt ja den Serbien als Staat und es wird aber auch die Teilrepublik oder Republik, wie würde man korrekt sagen? Also es ist eine souveräne oder eine eigenständige Republik innerhalb des bosnisch-herzegowinischen Staatsapparates. Und es sind wohl kurz abgekürzt bosnische Serben, oder? Kann man sagen?
Es sind bosnische Serben in dem, ja, also serbische Bevölkerung. Im Jugoslawienkrieg wurde da weitestgehend ja eine Säuberung betrieben, sodass jetzt über 90% halt irgendwie Serben sind in dieser Stadt und ehrlich gesagt merkt man das dann auch.
Ja, und da merkt man auch so ein bisschen, die wollen ja selbstständig sein, die wollen eher eine Abspaltung aus Bosnien-Herzegowina forcieren, also da merkt man, da wird so ein bisschen gezündelt auch hinter den Kulissen.
Ja, da steckt ja wohl Russland noch irgendwie dahinter. Die Fahne ist auch irgendwie in die russische Fahne angelegt, bloß umgedreht. Also sehr, sehr eigenartig.
Ja. Nee, muss man sich nicht merken. Banja Luka. Und dann ging es von da weiter mit einer Übernachtung noch in Graz, damit die Fahrt nicht zu lang wird. Zwischendurch gab es natürlich noch viele, viele tolle Lost Places. Bilder werden wir mit einbauen. Ging es dann wieder in zwei Etappen zurück nach Berlin.
Richtig, ja. Also im Nachhinein, ja, Bosnien hatte ich so nicht auf dem Schirm. Das lohnt sich echt, das kann was. Vor allem Sarajevo.
Ja, so ging's mir auch.
Kann ich mir wieder vorstellen. Banja Luka streichen wir mal raus.
Richtig.
Also auch landschaftlich. Ich meine, der Nachteil ist natürlich, wenn die Leute mehr mögen, das passt halt nicht. Das ist da nicht vorhanden. Aber es gibt schöne Seen, die haben wir auch unterwegs gesehen.
Jetzt hier keine Fake News verurteilen. Bosnien-Herzegowina hat unten einen kleinen kleinen Meeresstreifen.
Ja.
Also auch in Bosnien kann man Urlaub in der Adria machen.
Und dieser Meeresstreifen kann was, ja? Oder ist der eher ein Schifffahrtshafen?
Nee, ich war da zweimal und ich bin da zweimal nur durchgefahren. Ja. Also ist aber ähnlich wie Montenegro, also zugebaut, nicht wirklich
Also deswegen würde ich da nicht hinfahren.
Ja, ja? Nein, hast du recht.
Sagen wir es so.
So, ich teste jetzt mal unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Was haltet ihr denn von der Idee, wenn wir von unseren Routen, von denen wir erzählen, so kleine Tracks auch quasi bekannt geben? Weil die Erfahrung, die wir sammeln, welche Etappen kann man machen, dass man einfach so einen GPS-Track oder so einen KMZ-Track, wir gucken mal, ob jemand bis hierhin durchgehalten hat, die 35 Minuten, und auf unseren Wunsch einsteigt. Ich bin ganz gespannt. Also die Idee oder der Vorschlag wäre, dass wir zu unseren spannenden Reisen, die wir vorstellen, auch nicht bloß Bilder zeigen, sondern auch für Google Maps oder andere Systeme auch Tracks anbieten könnten.
Na, jetzt wird es aber ganz wild hier.
Genau, mal gucken. Aber ja? Ich bin gespannt, ob alle das hier durchgehalten haben.
Ja, also tolle Woche. Ich war echt begeistert. Das Ganze sogar als Bildungsreise möglich bei dir, Martin. Und ja, schön. Dafür hätte ich ja fast sogar normalen Urlaub genommen.
Ah.
Aber ich habe auch viel gelernt.
Ja, sehr gut.
So, du hast einen historischen Hotspot mit, dann würde ich mal den Jingle abspielen.
Ja, hab ich los.
Historischer Hotspot.
Diese Woche oder in dieser Folge geht es, ich habe mitgebracht für euch die spannende Gefängnisinsel Goli-Otok. Warst du da schon mal oben im Norden? Da ist ja deine Reiseregion gewesen aus Kindheitstagen.
Ja, aber nicht auf der Insel.
Hat man davon gewusst? Wusste man nicht,
nein,
dahin schwimmen?
Nein,
da gibt es ein Gefängnis. Das, also in Ex-Jugoslawien gab es quasi eine Gefängnisinsel, namentlich Goli-Otok. Übersetzt die nackte Insel, liegt quasi grob zwischen der Insel Grik und ein bisschen weiter südöstlich. Kommt man nur, haben Inseln so an sich, kommt man nur mit dem Schiff hin, auch heute noch. Und das Tito-Regime hat quasi alle politischen Häftlinge auf diese Insel verbannt. Und der Name sagt es schon, karge Insel, unter schrecklichen Bedingungen. Gab in den ersten Jahren keinen Baum, kein Zweig, kein Strauch, und die Häftlinge mussten quasi auch ihre Unterkünfte selber bauen, die mussten Zwangsarbeit leisten, gab dann Steinbruch, und dann hat man die Häftlinge quasi ausgebeutet in ihrer Arbeitskraft und Arbeitszeit, und dann mussten sie Stein, quasi Fliesen, Terrakottaböden, alles rund um Steine behauen, quasi unter recht widrigen Bedingungen mussten dann die Häftlinge dort leben und arbeiten, bis sie dann irgendwann freigelassen wurden. Also war eine Schreckensinsel. Es gab Männerlager, und auf der benachbarten Insel Otok Sveti Grygur gab es ein Frauenlager. Auch da wurden die politischen Frauenhäftlinge hinverbannt. Und das ist so für mich immer eines der spannenden Orte, die ich oben gerne in der Kwaner Bucht zeige, weil es da nicht bloß viel Geschichte zu erzählen und vermitteln gibt, sondern eben auch für meine Fotografen viele spannende Motive. Hat dich die Insel bisher abgeholt? Würdest du mal sagen, ach, deshalb nochmal mitkommen in die Kwaner Bucht? Oder sagst du, ach nee, jetzt hier nochmal so einen Schreckensort sehen, willst du nicht, du kennst andere Orte?
Ja, du, ich habe jetzt gerade überlegt, Mensch, was für tolle Motive gibt's denn da jetzt? Und ja, der Zustand ist ja jetzt nicht so, als ob das gerade aus dem Betrieb gegangen wäre, oder? Ich meine, wir sprechen da auch eher vom Rohbauzustand
mittlerweile. Richtig, oder? Natürlich, die Insel ist frei zugänglich. Wir haben es gesehen, überall, auch in Bosnien, überall, wo verlassene Militärareale oder verlassene Areale waren, hat die lokale Bevölkerung Raubbau betrieben, wenn Fenster gebraucht wurden. Und man musste, ach, da gibt es ja Fenster, hat man die Fenster da ausgebaut. Also es ist nicht vergleichbar mit einem Stasi-Gefängnis irgendwo bei uns in der Gegend. Aber gerade
genau.
Der Kontrast, so Meer und Gefängnis, ist, finde ich, trotzdem spannendes.
Ja, ich meine, der Kontrast der Farben mit dem Meer in Kroatien, das passt ja eh immer, diese Farben, die das Meer da hat, da macht man die Kollegen und Freunde neidisch, wenn man das zeigt. Aber ich, ja, wäre jetzt nicht unbedingt ein Grund für mich, da hinzufahren, Martin.
Aber für alle Zuhörerinnen und Zuhörer gerne Bescheid geben, ist eine spannende Insel. Und da lässt sich jederzeit ein Transfer dorthin, wenn es eine individuelle Reise sein soll, jederzeit organisieren.
Dankeschön.
Gerne.
Technik, Tipps und Tricks von Kai.
Ach. Ach, Kai.
Martin.
Wir waren ja schon so viel unterwegs, zusammen oder getrennt. Wie sammelst du eigentlich die Orte, die du besucht hast, besuchen möchtest, du dir merken möchtest, tolle Hotels, Restaurants und Orte? Hast du da ein System?
Da gibt es immer ganz verschiedene. Also genau, ich lese ja da auch einiges oder man schaut, wo sich der Martin immer so rumtreibt. Und dann nutze ich ganz einfach bei Google Maps diese Funktion. Man kann sich da so kleine Häkchen setzen, Markierungen, schreibt vielleicht noch ein Wort dahin. Und ja, so habe ich halt immer meine Karte dabei und wenn ich mal irgendwo bin, schaue ich, was ist hier mit Auto oder gar zu Fuß zu erreichen, was würde ich gerne nochmal sehen oder wo würde ich wieder hin. Und ich organisiere mich eigentlich nur mit Google Maps.
Ja. Sehr gut, so mache ich es auch. Also ich habe dann nicht bloß eine große Sammlung, sondern auch inzwischen Untersammlungen, Restauranttipps, Hoteltipps, dass ich da auch so ein bisschen differenzieren kann in der Auswahl der Liste, damit ich nicht erschlagen werde über tausende
von Punkten. Ich glaube, du hast auch schon deutlich mehr Punkte als ich. Ich habe, glaube ich, nur zwei Rubriken. Das ist auch das Einfachste, glaube ich, für die Zuhörer, dass er dann möchte ich hin oder wie die eine Rubrik heißt und dann... Ja. Passt das? Nee, das ist ja immer gerade, also das habe ich auch, Restaurants oder sowas, merke ich mir auch so, sei es nur in Berlin hier in der Nähe, wo ich vielleicht mit dem Kunden hingehen könnte oder sowas.
Ja,
genau, richtig.
Und hast du einen Tipp noch für, es gibt ja Leute, die sammeln, also mir geht es nicht so, also ich wüsste jetzt gar nicht, wie viele Länder ich inzwischen bereist habe, ich müsste erstmal recherchieren, aber es gibt auch Apps, habe ich gesehen und gehört, da sammeln Leute auch über Apps, Ihre Länderpunkte? Hast du da auch sowas?
Ja, in der Tat. Das mache ich dann natürlich auch noch manuell. Ich habe versucht nachzuvollziehen, wo war ich schon als Kind in den 80ern unterwegs. Ich habe jetzt für iOS, ich glaube, die App gibt es auch für Android, die nennt sich Bean, B-E-E-N. Wo war ich einfach? Und ja, da kann man sowohl die Kontinente als auch Länder hinterlegen und ich komme jetzt irgendwie auf 27% der Welt und 53 Länder von 195. Also ich habe noch ein bisschen was vor mir.
Ist noch Luft nach oben, ja.
Genau, es gibt auch einen Club tatsächlich für Menschen, die mehr als 100 Länder bereist haben. Da kriegt man dann auch ein Zertifikat, Martin.
Oh.
Ja, das wäre ja vielleicht ein Ziel, dass du mal deine Länder aufschreibst.
Ja, aber irgendwie, nee, da kann ich mal machen, aber das ist für mich kein Grund zu reisen. Ich würde jetzt nicht im Land reisen, jetzt nur um einen Punkt zu sammeln. Glaube ich jetzt.
Man nimmt ja auch ein bisschen was mit, oder?
Ja, genau. Was denn? Souvenirs?
Den Flughafen.
Den Flughafen. Menschen? Nein, Spaß.
Ja, in einer der letzten Folgen hatte ich ja von meinem Experiment berichtet, dass ich mir so ein China-Handy holte, ein Oppo Find X
genau, 8 richtig,
Ultra.
Stimmt.
Ja, das hast möchte ich vielleicht noch kurz...
Ja.
Nein, das hatte ich nicht beigehabt. Also es... Ja, ich habe diese ganze China-Bloatware entfernt, aber trotzdem, es war ein China-Image. Das heißt, ich kann zum Beispiel auf diesem Always-On-Display, der zeigt nur irgendwie, ich glaube, 5 Apps maximal gleichzeitig an, ohne Inhalt. Es gibt nicht, wenn man nach rechts wischt, diesen Google Live-Feed, das sieht er nicht vor. Also es hat mich dann doch sehr eingeschränkt, sodass ich jetzt dann das wieder verkauft habe und erstmal wieder beim iPhone geblieben bin, wo wir gerade bei Technik sind.
Sehr gut.
Da erscheint ja im September iOS 26, ein großer Sprung wird gemacht, alles sieht anders aus, man darf gespannt sein.
Ja, du wirst berichten.
Richtig.
Ja.
Ja, dann gehen wir zum nächsten Themenblock, oder?
Aber gerne.
Reisen News der Woche.
Immer wieder schön, oder?
Genau. Reisenews der Woche. Hast du was gehört? Ich war ja viel unterwegs. Ich habe jetzt nicht so viel mitgebracht. Nur, dass EasyJet die Anzahl der Maschinen in Berlin wieder erhöhen wird. Also erst hatten sie ausgedünnt, jetzt sind sie gerade wieder dabei, die mehr Maschinen hier zu stationieren. Aber wirklich neue Ziele habe ich jetzt nicht rausgelesen. Die wollen jetzt nur die Schlagzahl zur festen Destination. Irgendein Flughafen bei London war noch neu mit dabei, aber jetzt irgendwas Wahnsinniges für uns, wo ich sagte, Mensch, jetzt geht's nach Sarajevo direkt, habe ich jetzt nicht gesehen.
Nein, in der Tat. Also es gibt auch bei mir nicht viel, was ich so verfolgt habe. Ja, ich weiß nicht, was uns sehr gestört hat in Bosnien, war ja doch, dass fleißig geraucht wurde, auch in den Räumen.
Ja,
genau. Dass auch kein Raucher Rücksicht nahm, wenn er da auf der Terrasse saß am Nebentisch, dann warst du mittendrin. Da vielleicht als Meldung, dass Frankreich erweitert die tabakfreien Zonen. Oh. Ja, selbst im öffentlichen Bereich kann es dann auch Probleme geben. Das ist für uns Nichtraucher natürlich ganz lustig. Die Raucher fühlen sich da wahrscheinlich ein wenig gemobbt. Aber ansonsten gibt es nicht viel, beziehungsweise wir nehmen jetzt heute am 18. Juni den Podcast auf. Es gibt zum Beispiel aus Deutschland eine Reisewarnung für den Nahen Osten und Dubai, eben wegen den aktuellen Vorkommnissen da im Iran und Israel. Aber ja, da vielleicht generell, es gibt diese Krisenvorsorgeliste, wenn man in Länder fährt, die vielleicht nicht ganz so touristisch und gut erschlossen sind, dann nennt sich diese Vorsorgeliste Elefant mit D am Ende.
Okay.
Die stellt der deutsche Staat zur Verfügung. Dann kann man sich melden, hey, ich bin ein deutscher Bürger, ich bin in dem und dem Land gerade, und dann wissen die, Achtung, da ist wer unterwegs und ist im Fall der Fälle erreichbar.
Sehr gut. Können wir auch gerne mit einbauen. Ich habe es gerade gegoogelt, krisenvorsorgeliste.diplo.de oder halt kurz googeln, Elefantanmeldung.
Genau, wenn man in
auch dahin.
Einigermaßen kritische Gegenden fährt, sollte man das da hinterlegen.
Ja, sehr gut. Schöner Hinweis. Danke.
Gerne. Ja, Martin.
Ach, das
was steht denn bei dir an? Wann geht es denn wieder los?
Jetzt geht es am Sonntag wieder los nach ins Baltikum. Alle drei baltischen Staaten. Auch das könnte dir, glaube ich, gefallen. Vielleicht kann ich dich da eines Jahres dafür mal begeistern. Ist auch als Bildungsreise anerkannt.
Drei
baltischen Staaten haben sich auch toll gemausert in den letzten Jahrzehnten.
Ja, ich glaube, in Lettland und Estland war ich schon mal, aber natürlich auch nur in der Hauptstadt.
Ja.
Ne? Nicht diese schönen Touren durchs Land,
genau,
für Land und Leute.
Richtig. Da geht es wieder los. Und dann, also mir wird so ständig langweilig, aber das eint uns ja.
Ja, richtig. Ja, ich habe jetzt erstmal leider, ich muss mal wieder ein bisschen arbeiten. Da geht es jetzt häufiger nach Frankfurt am Main. Ist ja auch sehr schön. Und in den Sommerferien geht es ja bei dir, glaube ich, nach Namibia.
Richtig, aber vorher bin ich noch woanders. Widmen wir anderen Folgen, widmen wir all den schönen Ländern, die wir sehen
werden. Und bei mir geht es ja noch im Sommer nach Japan.
Sehr gut.
Dann schauen wir mal.
Eine schöne Folge drüber machen, genau. Ich bin gespannt, ob jemand durchgehalten hat, ob es den Wunsch gibt an uns. Mal sehen, wir freuen uns weiterhin über tolle Rückmeldungen, Feedbacks, Wünsche. Auch für Meet and Greets mit den beiden Hosts sind wir zu haben. Einfach nur wünschen, wie ich immer sage. Wenn kein Wunsch, dann auch keine... Ja,
eine so Umsetzung ist es
möglich.
Richtig.
Nein, Martin, danke Kai für deine Zeit.
Vielen Dank.
Zuhörer, und danke für euch.
Ja, viel Spaß beim Reisen. Sammelt Erlebnisse und Eindrücke.
Danke.
Und ja, bis demnächst.
Bis bald, genau. Tschüss.